Thomas Bernhards, der Untergeher.
Die Kunst der Fuge. Zuerst erklingt Dux, die erste Stimme, das führende Thema.
Auch Glenn Gould, unser Freund und der wichtigste Klaviervirtuose des Jahrhunderts, ist nur 51 geworden, dachte ich beim Eintreten in das Gasthaus.
Hinzu kommt die zweite Stimme, Comis, lateinisch für Gefährte, die das Thema auf die Oberquinte oder die Unterquarte versetzt vorträgt.
Nur hat der sich nicht wie Wertheimer umgebracht, sondern ist, wie gesagt wird, eines natürlichen Todes gestorben.
Weitere Stimmen können nach diesem Prinzip zur Fuge hinzukommen, bis die volle Stimmenzahl, meist 3 oder 4, erreicht ist. Thomas Bernhard beschränkt sich auf 3.
4,5 Monate New York und immer wieder die Goldberg-Variation und die Kunst der Fuge. 4,5 Monate Klavierexerzitien, wie Glenn Gould immer wieder nur in Deutsch gesagt hat, dachte ich.
Bringt die erste Stimme während des zweiten Themeneinsatzes motivisch oder thematisch bedeutsames Material, das später wieder aufgegriffen wird, so spricht man von einem Kontrasubjekt. Das Kontrasubjekt muss mit dem Thema einen doppelten Kontrapunkt bilden, um sowohl über als auch unter dem Thema erscheinen zu können, ohne die Stimmführungsregeln zu verletzen. Im weiteren Verlauf gibt es immer wieder Abschnitte, in denen das Thema in verschiedenen Stimmen vorgetragen wird. Die weiteren Themeneinsätze können auch in den Paralleltonarten der Grundtonart sowie der Ober- oder Unterquintentonarten stehen. Selten erscheint das Thema auch in noch entfernteren Tonarten. Die Themeneinsätze sind durch Zwischenspiele miteinander verbunden, die im Allgemeinen der Modulation dienen und daher in der Regel aus Sequenzen bestehen. Thomas Bernhards Roman Der Untergeher ist in der Form einer Fuge aufgebaut. Die ersten 3 kurzen Absätze spannen den Rahmen des langen inneren Monologs, der ohne direkte Gespräche nur mit indirekten Dialogen wiedergegeben wird, der die 3 Protagonisten und ihre Themen einführt. Glenn Gould, in den Worten Bernhards und viele Musikliebhaber, der wichtigste Klaviervirtuose des nunmehr vergangenen Jahrhunderts, Wertheimer, der dem Buch den Titel gab und also der Untergeher ist, und der bis hierhin überlebende Erzähler. Im folgenden 4. und gleichzeitig letzten Absatz des Romans verbindet, variiert, permutiert Thomas Bernhard diese eingeführten Themen. Alle 3 haben, und es muss erwähnt werden, dass, auch wenn real existierende Personen als handelnde Personen auftreten, diese Ereignisse zum großen Teil fiktiv sind. Alle 3 haben bei Wladimir Horowitz im Buch immer nur als Horowitz auftretend, in einem verregneten Sommer studiert. Als Wertheimer und der Erzähler den probenden Glenn Gould hinter verschlossenen Türen hören, sind beide, Zitat, tödlich getroffen. Beide kapitulieren vor dem Genie Glenn Goulds und geben das Klavierspiel auf. Ihnen ist klar geworden, dass sie diese Virtuosität nie erreichen werden. Beide wenden sich, und tödlich getroffen wie sie sind, nur dilettierende Weise anderen Gebieten zu, auf denen sie nie, wie vorher im Klavierspiel angestrebt, die Besten und auch nicht die Zweitbesten sein werden. Wertheimer wird ein Nichts, ein Aphorismenphilosoph, der Erzähler arbeitet unermüdlich und nie vollendend an einem Werk über Glenn Gould. Auch wenn beide ihre Instrumente weggegeben haben, wird das Klavierspiel und vor allem die Virtuosität Goulds für sie lebensbestimmend sein. die Erreichung höchsten Könnens und der Preis dafür, Besessenheit, größte Einsamkeit, die die Meisterschaft zwangsläufig mit sich bringen muss, wenn man in Bereiche vorstößt, in die kein anderer zuvor gelangt ist, und die Zerstörung derjenigen, die mit dem Besessenen in Verbindung stehen und selbst zu Besessenen werden. Dies sind die Themen, die im Monolog des Erzählenden immer wieder und wieder variiert werden. Besessenheit bezeichnet im Allgemeinen einen Zustand, in dem der Betroffene von einem Dämon befallen ist und für die Dauer der Besessenheit eine retrograde Amnesie besteht. Skeptiker des Dämonenglaubens halten psychische Störungen oder organische Ursachen wie Epilepsie für die Ursache von Besessenheit. Hier nun ist Kunstbesessenheit das Motiv, das das Umfeld der Besessenen zerstören wird. Nach geltenden Maßstäben ist diese Meisterschaft, die nur mit Zerstörung des Schaffenden und seines Umfeldes erlangt werden kann, etwas Abstoßendes. Thomas Bernhards Roman »Der Untergeher« ist diametral gegen diese Maßstäbe eine wüste Polemik gegen Mittelmaß und alles Mittelmäßige und das im Mittelmaß erfahrene Gefühlte ersticken, auch wenn dem Protagonisten neben seiner ausgeprägten Misanthropie starke Zweifel innewohnen. Thomas Bernhard schreibt von einer feindlichen Umwelt als Voraussetzung für ein erfolgreiches Studium, weil diese die Konzentration auf das Studium stärken würde. Er schreibt vom faulen Zauber Salzburgs, ihren gemütskranken Menschen, die früh dem Stumpfsinn verfallen und später bösartig werden. Und weiter. Die Fahrt von Wien nach Linz ist eine Fahrt durch nichts als durch Geschmacklosigkeit. Von Linz nach Salzburg ist es nicht besser. Und die Tiroler Berge bedrücken mich. Vorarlberg habe ich immer gehasst. Und so geht es immer weiter. Miserable Lehre nennt er Kunstaustreiber, Kunstvernichter, Geisttöter, Studentenmörder, Stümper, Entwicklungsverhinderer. Seine fiktiven Mitstudenten bedienen sich einer völlig verwahrlosten Sprache. Gleichzeitig ist der Protagonist überzeugt davon, dass das einzige Band zwischen den Menschen das Missverständnis sei, von der Geburt bis zum Tod. Und auch wenn einem das klar werde, ändere es nichts daran. Dies mildert zwar ein wenig die absoluten Urteile und Ansichten des Erzählenden, verhindert jedoch nicht, dass die Lektüre durch ein zunehmendes Unbehagen begleitet wird. Thomas Bernhards Monolog mit seinen immer wieder variierten Themen, bei denen der Erzähler häufig Gespräche mit Wertheimer, dem Untergeher, repetiert, mit den Möbiusbandgleichen Schleifen, sagte er, dachte ich, hatte er gesagt, dachte ich, hatte er gedacht, sagte ich mir, ein Sog, der die gelesenen Sätze im Kopf hören lässt und mindestens für die Zeit der Lektüre bei entsprechender Veranlagung eine ausgeprägte Misanthropie erzeugt. Sehr zu empfehlen.
Am liebsten und am eindringlichsten las er medizinische Schriften, und immer wieder führten ihn seine Wege in die Kranken- und Siechenhäuser, in die Altersheime und in die Totenhallen. Diese Gewohnheit hatte er bis zuletzt gehabt, obwohl er die Krankenhäuser und die Siechenhäuser fürchtete. Die Altersheime und Totenhallen war er doch immer wieder in diese Krankenhäuser und Siechenhäuser und Altersheime und Totenhallen hineingegangen. Und ging er nicht in Krankenhäuser hinein, weil es ihm nicht möglich gewesen war, so las er Schriften oder Bücher über Kranke und über Krankheiten und Bücher oder Schriften über Sieche, wenn er keine Gelegenheit hatte, in Siechenhäuser hineinzugehen, oder las Schriften und Bücher über Alte, wenn er nicht in Altersheime gehen konnte, und Schriften und Bücher über Tote, wenn er keine Gelegenheit hatte, in Totenhallen zu gehen. Wir wollen naturgemäß den praktischen Umgang mit den uns faszinierenden Gegenständen, sagte er einmal, also vor allem den Umgang mit Kranken und Siechen und Alten und Toten, weil uns der Theoretische nicht genügt, aber über lange Perioden sind wir auf den theoretischen Umgang angewiesen, wie wir ja auch sehr lange Zeiten, was die Musik betrifft, auf den theoretischen Umgang angewiesen sind, so er, dachte ich. Ihn faszinierten die Menschen in ihrem Unglück, nicht die Menschen selbst hatten ihn angezogen, ihr Unglück. Und er traf es überall an, wo Menschen waren, dachte ich. Er war menschensüchtig, weil er unglückssüchtig war. Der Mensch ist das Unglück, sagte er immer wieder, dachte ich. Nur der Dummkopf behauptet das Gegenteil. Geboren werden ist ein Unglück, sagte er. Und solange wir leben, setzen wir dieses Unglück fort. Nur der Tod bricht es ab. Das heißt aber nicht, dass wir nur unglücklich sind. Unser Unglück ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch glücklich sein können. Nur über den Umweg des Unglücks können wir glücklich sein, sagte er, dachte ich. Meine Eltern haben mir nichts anderes als das Unglück gezeigt, sagte er. Das ist die Wahrheit, dachte ich, und sind doch immer wieder glücklich gewesen. So könne er nicht sagen, seine Eltern seien unglückliche Menschen gewesen, wie auch nicht, dass sie glückliche Menschen gewesen seien, wie er von sich selbst nicht sagen könne, er sei ein glücklicher Mensch oder ein unglücklicher, weil alle Menschen unglücklich und glücklich zugleich sind und einmal das Unglück in ihnen größer als das Glück und umgekehrt. Aber Tatsache ist sicher, dass mehr Unglück als Glück in den Menschen ist, sagte er, dachte ich. Er war ein Aphorismenschreiber. Unzählige Aphorismen gibt es von ihm, dachte ich. Es ist anzunehmen, dass es sie vernichtet hat. Ich schreibe Aphorismen, hat er immer wieder gesagt, dachte ich. Das ist eine minderwertige Kunst der geistigen Kurzatmigkeit, von welcher gewisse Leute vor allem in Frankreich gelebt haben und leben von mir, sogenannte Halbphilosophen für den Krankenschwestern-Nachttisch. Ich könnte auch sagen, Kalenderphilosophen für alle und jeden, deren Sprüche wir mit der Zeit von allen ärztlichen Wartezimmerwänden herunterlesen. Die sogenannten Negativen sind wie die sogenannten Positiven gleich widerwärtig. Aber ich habe mir dieses Aphorismenschreiben nicht abgewöhnen können. Schließlich muss ich fürchten, dass es schon Millionen sind, die ich aufgeschrieben habe, sagte er, dachte ich. Und ich tue gut daran, an ihrer Vernichtung zu gehen, denn ich habe nicht die Absicht, dass eines Tages die Krankenzimmer und Pfarrhauswände damit tapeziert werden, wie mit Goethe, Lichtenberg und Genossen, sagte er, dachte ich. Da ich zum Philosophen nicht geboren bin, habe ich mich nicht ganz unbewusst, muss ich sagen, zum Aphoristiker gemacht, zu einem dieser widerwärtigen Philosophie-Partizipanten, die es zu Tausenden gibt, sagte er, dachte ich. Mit ganz kleinen Einfällen auf die ganz große Wirkung abzielen und die Menschheit betrügen, sagte er, dachte ich. Im Grunde bin ich nichts anderes als einer dieser gemeingefährlichen Aphoristiker, die sich mit ihrer grenzenlosen Skrupellosigkeit und mit ihrer heillosen Frechheit unter die Philosophen mischen wie die Hirschkäfer unter die Hirsche, sagte er, dachte ich. Wenn wir nichts mehr trinken, verdursten wir. Wenn wir nichts mehr essen, verhungern wir, sagte er. Auf diese Weisheiten laufen alle diese Aphorismen hinaus, es sei denn, sie sind von Novalis, aber auch Novalis hat viel Unsinn geredet, so er, dachte ich. In der Wüste lechzen wir nach Wasser, so etwa lautet die pascalsche Maxime, so er, dachte ich. Wenn wir es genau nehmen, bleibt uns von den größten philosophischen Entwürfen nur ein erbärmlicher, aphoristischer Nachgeschmack, sagte er. Gleich um was für eine Philosophie, gleich um welchen Philosophen es sich handelt, alles zerbröselt, wenn wir mit allen unseren Fähigkeiten, und das heißt mit allen unseren Geistesinstrumenten, darangehen, sagte er, dachte ich. Die ganze Zeit rede ich von Geisteswissenschaften und weiß nicht einmal, was diese Geisteswissenschaften sind, habe keine Ahnung davon, sagte er, dachte ich. Rede von Philosophie und habe keine Ahnung von Philosophie. Rede von Existenz und habe keine Ahnung davon, sagte er. Unsere Ausgangsbasis ist immer nur die, dass wir von nichts etwas wissen und nicht mal eine Ahnung davon haben, sagte er, dachte ich. Schon gleich, wenn wir etwas angehen, ersticken wir in dem ungeheuren Material, das uns zur Verfügung steht, auf allen Gebieten. Das ist die Wahrheit, sagte er, dachte ich. Und obwohl wir das wissen, gehen wir unsere sogenannten Geistesprobleme immer wieder an, lassen uns auf das Unmögliche ein Geistesprodukt zu erzeugen. Das ist ein Wahnsinn, so er, dachte ich. Grundlegend sind wir zu allem befähigt, ebenso grundlegend scheitern wir an allem, sagte er, dachte ich.